herzlich willkommen zurück im Wilden Westen. Wir haben die Verrückten aufgeladen und reiten los. Mit mir hier unser Kutscher, Robert Krüger.
Howdy.
Und am Häkelpiano Stefan Giesberg.
Da, 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 da. Oh, ich kann den Namen sehen. Hallo. The Homesman. Worum ging's?
Ja, wenn ich das wüsste.
Ich bin ja froh, dass ich die Einleitung machen musste und du den Film besprechen musst.
Zusammenfassen
wenigstens. Also sagen musst, wie, ja, hinfassen.
Ja, also wir haben einen Film von und mit, kann man sagen, Tommy Lee Jones. Ich glaube, er hat irgendwie das Drehbuch geschrieben, er hat Regie geführt, ich glaube, er hat auch mitproduziert und er hat die männliche Hauptrolle gespielt. Aber die eigentliche Hauptrolle gehört Hilary Swank, Swank, wie auch immer.
Swank.
Ihr wisst, wen ich meine. Und sie spielt eine, ja, eine ziemlich mitten im Leben stehende Frau, Mitte, Ende 30 irgendwie so, keine Ahnung, ist wohl aus New York. Wir sind im Wilden Westen, wir sind in 1850er Jahren ungefähr und irgendwo in Nebraska.
Schon busy her, ja.
Ja, und sie ist irgendwie aus New York mal nach Nebraska gekommen, um da, keine Ahnung, den großen Traum zu verwirklichen, hat da offensichtlich ein größeres Stück Land und auch finanzielle Mittel und lebt da halt jetzt. Das, was ihr so ein bisschen auf der Seele lastet, ist allerdings, dass sie so ein bisschen zu herrisch und ein bisschen zu bestimmerisch ist, um irgendwie die Männer für sich begeistern zu können. Sie ist wohl feministisch schon ein bisschen zu weit vorne für die Herren der damaligen Zeit. Jedenfalls wird ihr immer attestiert, dass sie irgendwie, wie hieß das, sie sei kalt und noch irgendwas und zu herrisch oder irgendwie so, sagt er gleich am Anfang des Films, so ein trocken, genau, trocken und kalt. Jedenfalls, sie hat keinen Mann und ihre Avancen, die sie so hin und wieder dem einen oder anderen macht, führen auch zu nichts. Sie ist da immer sehr direkt, also sie bietet den Leuten immer so ja, so Vernunftgeschäfte an, so. Ich hab Land, du hast Land, das wäre doch besser, wenn wir es zusammentun würden, lass uns heiraten. Und die Männer sind da immer.
Das ist schon total romantisch.
Ja, oder? Ja, die sind da immer sehr überfahren von. Also, das ist auch, es hat wirklich nichts mit Romantik zu tun. Es ist immer alles sehr zweckehemäßig, was sie da propose. Ja,
stell mal vor, es kommt eine zu dir, sagt so, ey, Alter, du hast einen Mac, ich hab einen Mac, lass uns zusammentun, Mac-Kinder machen.
Ja. Nicht wirklich.
Keine Ahnung, oder du hast hier, was sehe ich bei dir im Hintergrund? Ein braunes Billigregal und Hemden oder so.
Ja, ich benutze mein Bücherregal im Moment zeitweise als Kleiderschrank.
Ja.
Ja. Jedenfalls, das ist jetzt nicht der eigentliche Inhalt des Films. Das ist nur mehr so zu der Person, mit der wir es zu tun haben. Sie heißt Mary irgendwas, weißt du es noch? Mary B. Cuddy. Und in diesem Dorf, in dem sie leben, also es ist eigentlich so eine Häuseransammlung in der Einöde, einfach irgendwo in der Wüste, also so richtig westernmäßig. Da gibt's noch mehr Leute, die da siedeln und es ist wohl kein gutes Jahr gewesen, viel.
Ja, vor allen Dingen sind es die ersten Siedler, die nach Westen gezogen
genau,
sind. Genau. Also. Das verursacht eben diese Probleme.
Richtig, es ist kein gutes Jahr gewesen, irgendwie ist die Ernte verdorben und, es ist ein Vieh ist umgekommen. Ganz am Anfang sehen wir da irgendwie, wie irgendwie eine Menge tote Kühe und Schafe betrauert werden. Und das führt dazu, dass dort einige der Leute, die da hingegangen sind, sind der Sache offensichtlich nicht gewachsen. Und wir haben in diesem Dorf also drei Frauen, die aus verschiedensten Gründen, ja, man müsste fast sagen, den Verstand verloren haben. Also in der heutigen Zeit würden die in eine psychiatrische Anstalt gehören, weil es denen nicht gut geht. Also die brauchen dringend eine psychiatrische Behandlung, die es natürlich damals zu der Zeit dort nicht gab in der Form, wie sie nötig gewesen wäre. Also gelten die als, das sind die Verrückten und die müssen wir hier wegschaffen. Ja, bei der einen Frau ist es irgendwie so, die wird von ihrem Mann permanent vergewaltigt irgendwie, weil der will ein Kind, aber es soll ein Junge sein und irgendwie, das wird alles nicht so klar, weil der Film das in so eigenartigen Szenen immer wieder reinschneidet, die sehr verstörend sind. Und es wird da in diesen Szenen sehr wenig gesprochen und man muss sich dann so ein bisschen zusammenreimen. Also wir sehen, dass er sie vergewaltigt und dass sie dann ein Kind immer vermutlich tötet, also es ist auch nicht so richtig zu erkennen, was da mit dem Kind passiert, aber das muss man so mitnehmen. Und
Das sind sehr unschöne
Szenen. Sehr unschöne Szenen und die sind aber so ganz eigenartig inszeniert. Die Person läuft so, als wäre sie irgendwie in Trance und macht einfach irgendwas mit dem Baby. Und ja, dann am Anfang war es mir auch noch nicht einfach genug, auseinanderzuhalten, welche jetzt welche ist, weil die haben alle so graue Kleider an und sehen alle irgendwie schwer durch den Wind aus. Und ich kam da am Anfang nicht so ganz nach. Also was sich dann irgendwie so rauskristallisiert hat, eine von denen hat irgendwie ihre Kinder verloren, die andere, oder ist das die vergewaltigt wurde? Ich weiß es nicht so genau. Eine ist einfach wahnsinnig geworden, weil sie die Strapazen, dass irgendwie die Ernte ausgefallen ist und dass sie arm sind und dass sie nichts mehr zu essen haben und so nicht ausgehalten hatten, ist darüber verrückt geworden. Also genau, weiß ich es nicht mehr. Die andere hat irgendwie so ein Gottkomplex. Was hat sie immer gesagt? Gott wird dich, was? Fressen?
Teufel wird dich töten.
War es töten?
Ich glaube, ja.
Ich glaube, sie hat irgendwas ein bisschen anderes gesagt. Naja, jedenfalls die eigentliche Geschichte. In dem Dorf tritt sozusagen der Ältestenrat zusammen. Man fragt sich, was machen wir jetzt mit den Verrückten? Wir müssen die eigentlich wieder zurück in die Zivilisation bringen, wo es irgendwie eine Heilmöglichkeit gibt. Im Wesentlichen denkt man da irgendwie an eine Kirche mit einem Pastor, der irgendwie da für solche Leute ein Herz hat und irgendwie auch eine Einrichtung, wo er die reinstecken kann. Und da wollen sie die hinbringen. Und dann ziehen sie lose, wer das machen muss. Und derjenige, den es trifft, der ist der denkbar ungeeignetste Kandidat für so eine Reise. Und Mary B. Cuddy, unsere Hauptfigur, ist offensichtlich hart genug und sagt, dann mache ich das eben. So, demzufolge spannt man jetzt zwei Maultiere vor so einen eigenartigen Wagen, der so ein bisschen aussieht wie so ein Gefängnistransporter, sperrt da die drei wirklich völlig durch den Wind seienden Frauen rein, die am Anfang auch festgebunden werden müssen, weil sie sich sonst gegenseitig killen würden. Also die eine ist sehr apathisch, die andere ist sehr aggressiv und so. Also wirklich eine unheilige Kombination, alles zusammen. Und über ein paar Umwege durch Zufall stolpert Tommy Lee Jones noch in Unterwäsche, in seinem Pyjama ins Bild und begleitet sie nun auf dieser Reise. Und jetzt haben wir also
fast freiwillig.
Fast nicht so wirklich. Drei Verrückte und Tommy Lee Jones und Hillary versuchen die heil nach wo auch immer zu bringen. Also irgendwo, wo es Bäume und Wasser gibt und nicht Wüste ist. Ja, das Ganze geht dann, diese Reise ist natürlich genauso beschwerlich, wie das Ziehen nach Westen gewesen ist. Ist das Ziehen nach Osten jetzt wieder? Also insofern, es geht irgendwie Monate und einen Winter durch. Und das ist so der Inhalt unseres Films. Und was da so passiert auf der Reise.
Ja.
Wie fandst du das?
Es geht so. Nicht so toll. Und zum einen fand ich es, das ist aber, glaube ich, mein persönliches Problem, ne? Am Anfang schwer festzustellen, welche was hat und welche wie wo was das Problem hat, weil da waren halt irgendwie 10 Frauen und 3 sammeln sie ein. Ich vermute, dass es einfach nur 3 waren, die einfach unterschiedliche Klamotten anhatten und dann ja leider nicht erkannt werden können von mir. Und auch sonst, also ich habe mich mit meiner Banknachbarin doch eine Zeit lang unterhalten, aber dann wurde der Film irgendwann doch so interessant, dass ich mehr hingeguckt habe. Aber er hat mir nicht groß Spaß gemacht, muss ich sagen. Also war halt so.
Diese Tatsache, dass du dann mehr hingeguckt hast und dich nicht mehr mit deiner Banknachbarin unterhalten hast, kann ich bestätigen. Am Anfang habt ihr sehr viel gequatscht. Und dann wurde das Kind getötet. Und
nicht über den Film.
Nee, und dann wurde das Kind getötet. Also wurde das eine Baby ins Klo geschmissen. Und dann war Ruhe bei euch. Ja. Sehr interessant.
Ja. Oh, da haben wir überspannt. Das muss ich dir mal neben der Aufnahme erzählen.
Ja, okay. Aber zurück zum Film. Also,
Hat er dich so gehabt?
Schwer. Also, ich wollte eigentlich immer wissen, wie es weitergeht. Allerdings fand ich ihn auf der Reise zu schwerfällig. Also der Film ist einfach, das ging zu langsam voran. Und all die Dinge, die ich so dachte, die so passieren würden, was weiß ich, wilde Tiere, Indianer, Cowboys, irgendwelche bösen Männer vor allen Dingen hatte ich erwartet, irgendwelche Gauner, irgendwelche Cowboys, Gruppen, Western, Gangster, Bösewichte, die irgendwie versuchen würden, was weiß ich, sich die Frauen anzueignen und er wäre quasi, Tommy Lee wäre alleine und müsste jetzt irgendwie zusehen, vier Frauen vor irgendwelchen Horden von Idioten zu beschützen. All das passierte im Wesentlichen nicht oder nur ganz, es waren so sanfte Töne. Also da kommen mal Indianer, da kommt auch mal so ein Typ, aber alles in allem ist das nie so richtig bedrohlich und es wird ganz, ganz viel geredet. Wir beleuchten sehr viel die Frage, wie kommt man als starke Frau im Wilden Westen so klar? Und was bedeutet das, wenn man alleinstehend als Frau im Wilden Westen versucht, eben eine eigene Farm zu haben und ein eigenes Leben da selbstbestimmt zu führen? Und was bringt das für Probleme mit sich? Aber das Ganze ist eben verpackt in diese lange Reise, auf die er eigentlich überhaupt keinen Bock hat, weil er halt so, ja, wie du schon gesagt hast, nicht ganz freiwillig stolpert er da rein. Und hat eigentlich einen relativ klaren Fokus. Wir liefern die Frauen da ab, dann ist der Job für mich erledigt und dann ist gut.
Gibt's Geld.
Genau. Und die Frauen sind die ganze Zeit, lasten die wie so ein, ja, die funktionieren schon als großes Problem für unsere Protagonisten, weil die sind halt creepy. Immer wenn die irgendwie zu sehen sind, hast du Angst, dass die irgendeinen Scheiß anstellen. Und es hat eine
machen sie auch oft genug. Also es ist schon.
Ja, und es hat die ganze Zeit auch so eine, speziell diese Teufelstussi, die hat immer so ein bisschen so Potenzial, wie so ein Horrorfilm zu sein, so ein bisschen.
Ja, absolut. Also das ist immer so ein bisschen gruselig. Aber also, ich weiß nicht, ich kann auch nicht mal richtig sagen, warum er mir nicht gefallen hat. Er hat mir nicht gefallen, das kann ich ja schon mal sagen. Aber es war schon so, dass er durchaus spannende oder interessante Aspekte hat. Und auch, wenn man einen Film langsam erzählt wird, das schätzen wir ja durchaus auch. Also das ist ja nicht so, dass wir sagen so, wir brauchen auf die Fresse und möglichst schnell und viele Explosionen. Also durchaus brauchen wir das auch manchmal, ja. Aber hier war es.
Ja, aber der war so teilweise so langsam, dass halt fast nichts mehr passierte. Also was er hat ziemlich schöne Cinematography. Also diese Wüste und diese abgefuckten Gebäude, in denen die da teilweise wohnen am Anfang, das ist ja im Grunde nur so ein Stapel Klinkersteine, was sie ein Haus nennen. Er hat auch durchaus hin und wieder mal was Lustiges. Also so den ein oder anderen Moment hatte ich schon, wo ich lachen musste. Aber da weiß man auch nie so ein bisschen, ob einem jetzt nicht das Lachen im Halse stecken bleiben soll oder ob das jetzt zum Lachen gedacht war. Ja, und dann sind halt auch so unlogische Sachen. Also das geht dann eher in die zweite Hälfte, wo wir jetzt nicht drüber reden können, aber die schlussendliche, wie es mit ihr ausgeht, fand ich nicht. Also, ja, vielleicht hätte ich irgendwie genauer aufpassen müssen oder so, aber ich fand es irgendwie nicht so richtig believable. Also, Und was dann ganz am Schluss die letzten Szenen mit ihm passiert, weiß nicht, was mir das sagen wollte. So richtig, richtig glücklich war ich mit dem Ende jetzt nicht. Auch wenn man diskutieren kann, ob so ein Film jetzt unbedingt ein rundum glückliches Happy End braucht oder ob man da schon irgendwie Tragik rein, egal wie. Aber ich hätte mir für beide Richtungen irgendwie mehr erhofft. Und es ist irgendwie so zwischen den Zeilen so verhungert und war dann weg.
Ja.
Fand ich irgendwie nicht so.
Ja, es wurde viel angedeutet, viel angefangen, viel angesetzt, auch die Sache mit den Psychosen, nenne ich jetzt mal, weil also sind ja irgendwelche psychischen Krankheiten, die Frauen offensichtlich haben.
Ja, vor allen Dingen schwere Depressionen.
Genau, heute würde man wahrscheinlich Depressionen diagnostizieren.
Also zumindest bei der mit den Kindern. Ich weiß nicht, ob das auch die war, die vergewaltigt wurde. Vergewaltigt wurde die Blonde, die Norwegerin, ne?
Ja.
Das war, ich weiß es alles nicht mehr. Ich glaube, die Norwegerin hat ja die ganze Zeit während des Transports gar nicht mehr geredet. Dann war die Teufelsfrau, war ja nicht die Norwegerin, weil die hat ja Englisch gesprochen. Und dann war die Dunkelhaarige die mit den toten Kindern. Weil die hatte diese Puppe.
Das war auch gruselig.
Ja.
Ja, aber genau das so Ansätze hier, also eben auch, wie man in dieser Zeit damit umgegangen ist, aber irgendwie kam nicht so richtig zum Ende und sie sind einfach nur gefahren und haben halt da ein paar Sachen erlebt, aber auch
also nichts, was mich jetzt so interessiert hätte, dass ich sagen würde, oh ja, super Film und toll.
Ja, und spätestens an der Stelle, wo Cuddy dann von dem Wagen runtersteigt, um dieses Grab wieder in Ordnung zu bringen, da hatte mich der Film eigentlich dann verloren. Da dachte ich dann einfach nur noch, ja, das ist jetzt genau wie dieses in dem Horrorfilm, ja, der Slasher ist ins Haus gekommen und ich gehe dann jetzt mal allein in den Keller, wo ich was rumpeln höre, weil der Slasher gerade ins Kellerfenster eingestiegen ist. Und bleibt ihr mal hier oben, ich mach das. So ungefähr ist diese Szene, ja. Wir sind gerade eben 5 Minuten vorher dem Indianertod entkommen und dann, ja, fahr du mal weiter, ich mach hier mal Ordnung. Ja, genau.
Ja, und sie ist auch sonst so tough und aufgeklärt und weiß, wie diese Welt, in der sie da ist, funktioniert.
Genau.
Das ist eben keine Welt, wo man den Track fahren lässt und sagt, ja, okay, ich bleib jetzt hier alleine.
Ja, genau. Und an dem Stelle gab es auch noch keinen, da waren wir also von der Charakterentwicklung noch nicht so weit, dass wir jetzt sagen konnten, okay, so langsam färbt's ab, sie wird jetzt auch bekloppt. Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, es ist auch nicht so, dass sie dann jetzt genauso verrückt werden würde wie die anderen, also da will ich jetzt niemanden auf die falsche Fährte locken, aber es war so unmotiviert einfach. Plötzlich meint sie dann, ja, fahr mal weiter, ich mache jetzt hier das Grab in Ordnung und du denkst dir so, was, warum, nein. Also ich meine, wenn du im Wilden Westen alleine eine Farm betreibst, dann kannst du mir nicht erzählen, dass du dich davon schockieren lässt, dass du ein Grab findest, wo der Grabstein umgekippt ist und wo irgendwie offensichtlich jemand Grabschändung dran gemacht hat, aber das sieht auch alles so aus, als ob es schon 3 Jahre her ist.
Genau, das
da,
ist
da,
so.
Da, ja. Da denke ich mir, nee, davon, wenn du dich davon aus der Bahn werfen lässt, dann bist du in dieser ganzen Gegend falsch. Und am Anfang des Films kriegen wir sehr, sehr klar erzählt, dass sie eine sehr taffe Frau ist, die in dieser Gegend nicht falsch ist. Die weiß sehr genau, was sie da tut. Und das passte alles irgendwie nicht so richtig. Naja. Aber sie konnte ganz toll Hegel-Piano spielen.
Das war ein bisschen lustig.
Was wollte sie kaufen? Ein Harmonion oder so ähnlich?
Keine Ahnung.
Sie hat einmal erzählt, dass sie so ein Instrument kaufen will und das hatte irgendeinen komischen Namen.
Ja. Oh, ich höre. Die Droge der Wahl.
Sehr richtig. Die Eiswürfel tauen hier schon seit, ich weiß nicht, 20 Minuten, 30 Minuten vor sich hin. Deshalb muss ich jetzt hier mal zur Tat schreiten und hier den Gin in das
Glas füllen. Was trinkst du? Ah, du trinkst Gin. Ich habe ja auch schon gesehen, welchen. Eine schwarze Flasche.
Richtig. Dann habe ich hier noch eine Flasche Tonic. Und zwar
sehr gut.
Schweppes Dry Tonic.
Kann das was?
Sag du es mir, du hast es doch probiert.
Heb's hoch, heb's hoch, heb's hoch. Wir möchten es hören. Sehr schön. Hin und wieder nimmt der Kompressor es weg. Das ist ein bisschen schade, aber geht.
Ja, das macht er vielleicht nur bei dir. Das kann ja dann im Auphonic später. Ist das vielleicht besser? Oder auch nicht. Wir werden sehen.
Ja.
Ja, das Schweppes 3 Tonic ist nicht so süß wie das normale Schweppes Tonic und deshalb durchaus eine Empfehlung.
Ist es halt anders als das, was man sonst als Tonic gewohnt ist, wenn man einen normalen Schweppes Tonic kennt.
Das ist wahr. So, zurück zum Film. Wir müssen noch. Genommen? Ich habe jetzt mal Hendrix genommen, weil die Flasche irgendwie offen war und da rumstand. Ich weiß jetzt nicht wirklich, ob diese Kombination was hergeben wird. Das werde ich gleich sehen.
Ach so.
Du hast da was Braunes im Glas. Was ist das?
Ja, cheers. Ich habe mir ein Gläschen Cognac gegönnt.
Sorte?
Park XO.
Natürlich.
Warum? Ich glaube, ich habe sonst keinen anderen im Haus. Also auf den VSOP ja von denen. Na, da auch ein paar schon. Ja, okay. Ich habe neulich mal gezählt, ich habe 26 Gins.
Das geht ja noch.
Ja, finde ich auch.
Wenn du jetzt gesagt hättest,
ich habe allen Leuten gesagt, ich habe 15. Deswegen freue ich mich, dass es 26 sind.
Ja, wenn du jetzt aber gesagt hättest, ich habe 40, hätte ich dir das auch geglaubt.
Boah, ist das lecker.
Aber das ist wahrscheinlich eher Christoph, oder? Der 40 Gins hätte.
Keine Ahnung.
Und wir kommen hier voll vom Thema ab. Wir müssen da jetzt noch irgendwie Punkte drunter schreiben unter den Filmen.
Ja, ich schreibe 3 Punkte drunter. Mich hat er nicht gehabt. Und ich schreibe 4. Das sind 4 Punkte, weil ich habe mich nicht geärgert. Ich habe mich nicht geärgert. Er hat mich irgendwie, ja, belanglos bestenfalls.
Also ich gebe ihm auch 4. Im Wesentlichen für die wirklich tollen schauspielerischen Leistungen. Also den Leuten kauft man schon ab, was sie da tun. Also ich glaube die Figuren die ganze Zeit. Und wie gesagt, Cinematography ist toll. Auch die Musik ist gut. Aber nee. Von der Geschichte her irgendwie einfach nicht. Vielleicht muss man dazu auch Amerikaner sein und das muss einem irgendwie so dieses, dass man das Gefühl hat, das ist unsere Vorfahren und so ist das gewesen und dass man da dann einen anderen Bezug dazu entwickelt, als wenn ich mir das jetzt angucke. Es ist sicherlich nobel zu versuchen, einen Film in dem Western-Setting zu machen und eben nicht irgendwelche schießwütigen Cowboys in den Mittelpunkt zu stellen, sondern mal eine Frauenrolle in den Mittelpunkt zu stellen und zu sehen, wie ist das? Was haben die Frauen dort zu der Zeit erlebt? Ich glaube nicht, dass sie besonders repräsentativ ist für das, was die Frauen da erlebt haben. Das sieht mir eher so aus, als ob das so ein Wunschkonzert ist. Ich glaube nicht, dass es so wahnsinnig viele starke Frauen gab, die eine eigene Farm hatten. Man möge mich eines Besseren belehren. Aber vielleicht ist das auch nur mein Vorurteil der Zeit. Aber ich hätte jetzt eher gedacht, dass das eine Zeit war, in der Frauen nicht so wahnsinnig viel zu lachen hatten. Grundsätzlich die Idee, mal eine Frau in den Mittelpunkt eines Westerns zu stellen, kann man ja mal machen. Aber dann bitte mit einer interessanteren Geschichte, mit irgendwas und mit einem bisschen mehr Pace. Dann gucke ich vielleicht auch nochmal zu.
Ja, da gehe ich voll mit.
Gut.
Wer ihn sich trotzdem angucken will, ab 18.12. läuft er im Kino.
Voll der Weihnachtsfilm, so mit gestört.
Ja, ich hab das oben schon, wenn du hoch scrollst, habe ich auch schon alles eingetragen, inklusive Genre und allem drum dran.
Genre? Ich muss gucken, was hast du eigentlich? Western Psychose. Ja.
Die Hörer, die uns nur in Anführungsstrichen nur hören, die wissen ja gar nicht, dass wir auf der Webseite eigentlich immer bei Genre ein Genre erfinden, was meistens nicht.
Ja, nee, Filmgenre Western-Psychose. Damit ist der Film in dieser Kategorie wahrscheinlich der einzige und wartet jetzt auf neue Contender, die da reinsteigen in diese doch eher enge Nische und versuchen...
Claudia hätte heute ein Drama mit zwielichtigen Gestalten und dreckigem Geld als Genre besprochen.
Oh, das ist aber schön.
Das ist ein schönes Genre, gell?
Ja, das kann mir. Aber das wird dann wohl beim nächsten Mal erst besprochen werden, denn Claudia hat zwar hier schon das Dokument ausgefüllt und wollte eigentlich auch dabei sein, hat dann aber ihre Teilnahme an der Aufnahme aus Terminschwierigkeiten ganz kurzfristig abgesagt und deshalb verschieben wir das auf die nächste Woche. War auch Sneak. Ja. Aber ist schon angelaufen. Wir verraten euch dann nächste Woche, was es ist.
Richtig. So. Ich habe gestern noch einen Film geschaut.
Hau raus.
Ich habe Monster AG mal wieder geschaut und ich habe ihn, also ich glaube, ich hätte ihn damals im Kino gesehen, vielleicht kam er sogar in der Sneak, das weiß ich nicht, und habe ihn danach nicht wieder gesehen und also ich weiß jetzt gar nicht, wann der angelaufen ist, das ist ja schon 1, 2, 3 Jahre her mindestens und
auf jeden Fall
ja, der ist ja ewig, also nicht ewig alt, das ist von 2001, ja, 13 Jahre. Und ich konnte mich an so wenig erinnern und der ist so lustig. Also alle, die ihr jetzt denkt, so Monster AG, ja, habe ich gesehen, so, der war lustig. Und wenn es nicht irgendwie im letzten, weiß ich nicht, 1, 2 Jahren war, wo man sich dann noch an den Film erinnern kann oder ihr ein phänomenales Gedächtnis habt, dann schaut ihn euch unbedingt mal wieder an. Wenn ihr den auf Englisch schauen könnt, schaut ihn ruhig auf Englisch. Es sind natürlich auch einige sehr schöne Wortwitze und kleine Spitzfindigkeiten, die eben nur in der englischen Sprache so funktionieren, drin. Und also ich hab so viel gelacht, wie lange nicht mehr bei einem DVD, also gestreamten DVD, wie auch immer, Film. Das war wirklich sehr, sehr lustig.
Ja, mit der geklauten Tür und so, ne?
Ja, wie die da am Schluss mit der Tür umherfahren, in diesem riesigen Türenlager und so.
Und ja. Also ich weiß noch, dass die Stimme des Bösewichts im Deutschen, glaube ich, Martin Semmelrogge war. Was ich damals so eine Mischung zwischen passt ganz gut, aber ich kann mich wie immer nicht lösen, Martin Semmelrogge zu sehen, vor meinem geistigen Auge. Mhm. Das weiß ich noch. Und ja, das damals.
Im Englischen ist es Steve Buscemi.
Das kann ich irgendwie wahrscheinlich leichter wegstecken, weil.
Man schaut ihn dann zu
den selten. Den schaut man ja zu selten. Also ich meine, klar, jetzt gucke ich auch nicht jeden Tag irgendwie Semmelrogge, aber der hat halt so eine markante Stimme, den kriegst du nicht beiseite gedrückt irgendwie. Vielleicht geht das den Amerikanern mit Steve auch so, aber das, keine Ahnung.
Billy Crystal spielt den Mike. Also den mit dem einen Auge.
Ja. Und ich weiß noch, dass damals diese Fellanimation war, so der heiße Scheiß. Erhält die noch, wenn man die heute guckt?
Ja, die sieht immer noch verdammt gut aus.
Okay.
Also die Jenny wusste das nicht, dass das eben so dieses Besondere war. Meinte so, oh, das Fell, das sieht so toll aus. Also ohne, dass wir darüber gesprochen haben oder sonst irgendwas. Mhm. Einfach so, oh, dieses Fell. Ja. Wenn man es dann halt weiß und darauf achtet, so, ja, und kein anderes Monster hat Fell, weil es einfach die Hälfte der Rechenzeit gekostet hat, dieses Kackfell zu machen.
Ja, genau. Das ist dann immer so. Aber gut, dann das ist ja das Schöne, wenn du so ein also eine Welt hast, die du komplett bei Null selbst erfinden kannst. Dann machst du halt die Hauptfigur so ein fälliges Viech, verschwendest deine ganze Rechenzeit darauf und alle anderen sind so glatte Gummimonster.
Ja, genau. Das
kann ja dann so sein. Passt halt. Ist halt in der Welt.
Funktioniert auch super.
Ja. Ja, schön. Monsters Inc. Ja, ich habe den, glaube ich, zweimal gesehen. Aber das zweite Mal ist sicherlich auch schon eine mittlere Ewigkeit her. Und ich weiß,
du,
dass ich...
Du hast ja jetzt kein Watch Ever mehr, oder? Weil da ist er jetzt gerade zufällig neu reingekommen, deswegen habe ich es auch.
Okay, nee, ich habe Netflix und Amazon, aber irgendwo werde ich den schon finden. Den habe ich wahrscheinlich sogar noch irgendwo auf DVD. Dass ich mal in den Keller gehe und die DVDs suche.
Ja, kannst du ja mal reinlegen. Also lohnt sich wirklich, ist wirklich toll. Hast du gesehen, dass es bei Watch Ever jetzt Konzerte gibt?
Ich habe ja kein Watch Ever. Woher soll ich das wissen?
Ach verdammt. Ja, gibt es jetzt Konzerte.
Aha, ein Beispiel?
Ich habe gestern Gentleman MTV Unplugged geschaut, ein bisschen.
Das, ist schön, aber das habe ich gerade heute, die Deluxe Blu-ray DVD Vinyl CD Monster Edition Box bestellt.
Ach.
Die mir dann, glaube ich, geliefert wird, wenn dieser Podcast hier erscheint.
Ja, siehst du? Ja.
Ja.
Aber da habe ich, glaube ich, auch andere dabei. Also ich muss es nochmal durchforsten. Aber ich will nicht immer Werbung dafür machen. Das ist
machst du aber trotzdem. Ja. Machen wir alle dauernd.
Ja. Ja, ich bin auch im Überlegen, ob ich mir jetzt demnächst
abhole. Ja, Konzerte sind immer gut. Ich war am Freitag auf einem Konzert.
Du warst am Freitag?
Ja.
Ich erzähl.
Ich bin nach Mannheim gefahren.
Wieso steht das nicht bei uns in der Liste?
Weiß ich nicht. Haben wir vergessen.
Ja.
Kann man ja mal hier so einschieben. Ja. Ja, ich war auf einem Konzert. Und zwar war ich, ich bin ja so Reggae-Fan. Und das ist so an der Grenze zwischen Reggae, eigentlich ist es eher Dancehall. Und zwar Mono und Nikita Mann. Kennt man eigentlich jetzt nicht so unbedingt. Aber in der Szene sind die schon sehr bekannt. Und die haben anderthalb Jahre, fast zwei Jahre Pause gemacht mit Konzerten. Nachdem sie 10 Jahre quasi dauerhaft auf Tour waren, haben sie dann irgendwann beschlossen, jetzt brauchen wir mal eine Pause. Was ziemlich fies ist, weil ich habe die dann schon sehr oft gesehen gehabt irgendwie und hatte mich so dran gewöhnt, dass man eigentlich immer mal wieder auf ein Mono und Nikita Mann Konzert geht. Und dann konnte man das plötzlich 2 Jahre lang nicht. Und jetzt sind sie zurückgekommen. Oh. Und eins der letzten Konzerte, was sie gespielt haben, war in Mannheim im Route 7. Und das eins der ersten Konzerte, oder ich glaube das erste, auch jetzt gleichzeitig 10-jähriges Bandjubiläum, war dann wieder in Mannheim im Route 7. Und da bin ich dann auch wieder hingefahren. Ich war beim letzten und jetzt war ich wieder beim ersten. Und das ist schön. Das hat Spaß
gemacht. Okay. Ja. Kommen die aus Mannheim oder warum spielen die da?
Nee, aber das ist ein cooler Club. Also so abgeranzte Industriehalle, völlig runtergerockt. Aber genau das richtige, die richtige Umgebung für so eine Party. So im Grunde wie die Butch Cup hier in Frankfurt, nur halt so, eigentlich sieht's noch, also wie die alte Butch Cup, die neue ist ja jetzt ganz glänzend schön. Aber Route 7 ist eher so wie die alte Butch, aber eigentlich so richtig noch runtergerockter irgendwie.
Okay.
Aber irgendwie so hat so ein bisschen Flair, also finde ich gut, den Laden.
Okay, wenn man hier Reggae ein bisschen mag, dann kann man sich das gut antun.
Ja, man sollte halt auf deutsche Texte klarkommen, okay, weil es ist alles deutsch. Und ja, dann sollte man halt mal reinhören. Einfach mal Spotify anmachen, ein bisschen Mono und Nikita Mann hören. Die Plattenversion, ich bin nicht so ein großer Fan von deren Studioalben. Also die kann man hören, aber ich finde, die gehen live sehr, sehr viel derber ab als die Studioplatten. Also die Studioplatten klingen mir auch immer so ein bisschen zu sehr, ja, brav. Es ist schwer zu sagen. Also das ist live sehr anders und ich habe die halt zuerst live kennengelernt und dann erst Platten gehört. Weshalb mir die Platten immer irgendwie zu zahm vorkommen. Und ich immer denke, wenn jemand die Platte zuerst hört, dann denkt er sich wahrscheinlich, dass das nicht gut ist. Das muss man mal live erlebt haben, weil das obwohl die Band eigentlich eher nur so ein, ja, die sind halt nicht wirklich groß, die laufen nicht im Radio und nix, aber die haben offensichtlich eine sehr intakte, gute Fanbase und es ist halt so, dass nach anderthalb, zwei Jahren Konzertpause kommen die halt raus, spielen die ersten Takte von dem ersten Song an und sofort beim ersten Lied singt das gesamte Publikum den Refrain noch bevor sie anfangen zu singen. Also so der erste Song, die ersten Takte gehen los und das ganze Publikum fängt an, dieses Lied zu singen, noch bevor der erste Ton von denen gesungen wurde. Und dann sind halt fast alle im Publikum extrem textsicher. Das erlebst du manchmal bei großen Bands auf den Konzerten nicht. Wo du dann das Gefühl hast, ja, hier stehen jetzt halt wieder irgendwie so ein paar Heinzis rum, die irgendwie mit dem letzten Album und mit dem letzten Single-Auskopplung diese Band entdeckt haben und genau ein Lied mitsingen können und sonst nichts.
Genau, das ist dann die letzte Zugabe und vorher stehen sie einem im Weg rum.
Genau, vorher stehen sie einem im Weg rum und wissen nicht, wie der Text geht und wo sie springen müssen. Und hier habe ich immer das Gefühl, dass die Zusammensetzung der Crowd einfach so sehr homogen ist und sehr, halt alles Leute, die das schon ewig hören oder zumindest alles kennen. Und das ist irgendwie krass. Also fand ich cool. Kann ich immer wieder empfehlen. Obwohl das einzige Manko im Route 7, der Laden, die Anlage ist viel zu laut. Ich hatte mir irgendwie schon Taschentücher in die Ohren gestopft und fand es immer noch unangenehm. Also vielleicht werde ich auch nur alt, das mag sein, aber das müsste ja eigentlich dazu führen, dass ich schwerhöriger werde und es mir egaler wird. Aber es ist tatsächlich so, dass ich das wirklich unangenehm so, der Sound war auch schlecht die erste Hälfte des Konzerts. Das wurde dann langsam besser. Auch den Musikern ging das so. Man hat andauernd gesehen, dass die irgendwie an ihren In-Ear-Monitorings rumdoktern und an diesen Funkdingern, Empfängern, die sie da am Körper tragen, an den Reglern drehen und dauernd irgendwie dem Front-of-House-Typen signalisieren, dass er mal irgendwas verstellen muss und hier, das ist zu laut und der Monitor und dauernd hat es Rückkopplungen gegeben. Also das war vielleicht der einzige Nachteil, dass das noch nicht perfekt war, was da ablief. Okay. Aber da kann die Band nichts für. Ja, so viel dazu.
Ja. Wenn du da am Freitag feiern warst, habe ich auf einer Party Drinks gemacht. Das war ziemlich heftig.
Das gehört sich auch so. Ich hoffe, du hast sie alle abgeschossen.
Derbe.
Was war der Anlass?
Ich hab den Gastgeber heute getroffen. Also heute ist Sonntag.
Ja,
wir haben Freitag später war die Party. Ihm ging es richtig schlecht, auch heute noch. Er meinte, du, ich bin heute Nacht aufgewacht. Mir war es so schlecht. Okay. Der hat sich böse weggebieten.
Du hast ja also in Drinks gecoacht, aber nicht in Selbstbeherrschung.
Ja, er wollte auch nicht Selbstbeherrschung. Also er war, ne, es war einfach, er hat eine American Christmas Party gemacht und ich habe ein paar Drinks dazu gemacht und.
Okay. Hat er Geburtstag oder was war? War das einfach nur?
Nö, er wollte einfach nur so eine Weihnachtsparty und alle haben sich richtig schick gemacht.
Dress to
also das dress. War ganz cool. Ja, genau. Es war richtig so.
Ja. Was hast du angehabt?
Ich hatte eine dunkle Anzugshose an, ein weißes Hemd und eine Weste, weil ich damit am vernünftigsten arbeiten kann. Irgendwie im Anzug shaken ist nervig. Deswegen habe ich gleich hier. Und dann natürlich unsere fantastische Cocktail-Podcast-Schürze.
Ja, die geht immer. Die ist ja quasi Dress to Impress eingebaut, hat die ja.
Ja, genau. Und ich habe ja meine jetzt so ein bisschen gepimpt. Ich habe noch einen Strassstein bei dem I drauf gemacht. Machen lassen. Gemacht.
Ach, du Freak, du.
Ja.
Ja. Mal wieder ein Filmthema. Hast du den neuen Terminator-Trailer gesehen?
Nee. Gibt es einen neuen Terminator-Trailer?
Ja, es scheint einen neuen Terminator zu gehen. Auch Arnold Schwarzenegger. Habt ihr euer Trailer-Meeting nicht mehr? Ihr habt doch immer so ein Trailer-Meeting gehabt.
Ja, aber mein Kollege ist totaler Hobbit-Fan, sodass wir jetzt seit Monaten nur Hobbit-Trailer immer wieder schauen. Nee, wir haben jetzt lange kein Trailer-Meeting mehr gemacht.
Ja, solltet ihr mal machen. Also der Trailer ist nicht gut, aber ich dachte, es ist vielleicht, es könnte Kontroverse auslösen.
Nochmal Terminator mit Arnold Schwarzenegger als T-800?
Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich müsste jetzt mal irgendwie so ein bisschen Background recherchieren. Es ist so, dass der erst wieder der Trailer zeigt uns erst wieder die Zukunft und zeigt dann irgendwie, dass sie da Terminatoren zurückschicken, wieder um John Connor oder die Sarah Connor zu töten. Und dann springt der in die Zeit, wo halt hingesprungen wird. Was war das? Irgendwie späte 90er oder sowas? Und da wird dann rumgeschossen und plötzlich taucht Arnold Schwarzenegger auf und springt aus einem Helikopter und sagt, I'll be back und hüpft dann raus. Und also den Trailer muss man mal gesehen haben, aber ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was ich jetzt davon halten soll und wie sich meine Vorfreude in Grenzen hält. Die Verbindung, die mir ganz einfiel, ist die Musik im Terminator-Trailer. Das ist dann schon so das, wo man in dem Trailer, wenn so dieses dum dum dum, wenn diese typische Terminator-Melodie, wenn die dann in dem Trailer am Ende sich so dreimal wiederholt, dann ist man schon in diesem Modus von, oh, Terminator, muss ich gucken. Aber gleichzeitig ist der Trailer so mies, ja. Und die Verbindung ist jetzt die Musik von dem Film, den wir vorhin besprochen haben, The Homesman. Die ist auch von Marco Beltrami, also dem Typen, der die Terminator-Melodie gemacht hat.
Was du alles weißt.
Krass, ne? Ja. Ich bin ja Filmpodcaster, da muss man ein bisschen was wissen.
Ach so, ja.
Nein, ich habe den Terminator.
Wenn ich auf unsere Liste hier gucke, da kommen jetzt nicht mehr viel Filmpodcast-Themen. Doch,
nee, das stimmt, ja. Ich sag nur, ich habe den Terminator-Soundtrack hier zu Hause. Ich weiß nicht mehr, wie ich dazu gekommen bin. Ich glaube, der hat immer irgendwo gewonnen. Und deshalb weiß ich, wie der Typ heißt, der den gemacht hat. Und dann erkenne ich den immer, wenn der so in so einem Filmabspann steht, dann erkenne ich immer den Namen.
Oh, das ist ganz gut. Passend zu den Geräuschen steht als nächster Punkt drin, Bob war trinken.
Naja, nicht trinken, ich war pokern. Dabei habe ich natürlich getrunken.
Ach so.
Ich war auf einem Pokerabend.
Dann streich das mal hier durch. Wieso warst du pokern? So ernst? So um Geld und so?
Nee, im privaten Kreise. Mit meinem Bruder und ein paar Kumpels.
Ach so. Ja, dann ist ja auch nicht so spannend. Wie streiche ich denn das jetzt hier durch?
Weiß ich nicht.
Warte, ich mach's Comic Sans, das ja wie durchgestrichen ist.
darf ich das zitieren? Comic Sans ist wie durchgestrichen. Ich hole meine Zitate-App nachher wieder raus, dann schreibe ich dich rein. Stefan Giesberg sagt, Comic Sans ist wie durchgestrichen.
Ja, genau.
Das poste ich gleich auf Twitter.
Ja, du hast im Vorgespräch noch erzählt, dass du in Frankfurt in der Bar trinken warst.
Ja, ich war mal wieder beim...
unseren Hirn?
Nein, nee, ist nichts Besonderes. Ich war mal wieder beim Brani in der Bristol Bar. Unsere Frankfurter Hörer kennen das vielleicht. Da ist gerade eine Ausstellung von einem Graffiti-Künstler in der Bar. Da kann man auch seine Bilder kaufen. Und der Künstler heißt Spot.
Warte.
Ja?
Der Graffiti-Künstler hat Bilder, aber Graffiti, der malt die doch immer irgendwie an die U-Bahn dran oder so. Kaufe ich da eine U-Bahn oder was?
Nein, die anders. Also du kaufst entweder Fotografien von den Werken, die draußen in der Stadt sind. Das gibt es zum einen. Und dann gibt es aber auch wirklich gezeichnete Sachen von ihm auf Leinwand oder gesprüht auf Leinwand oder keine Ahnung. Okay. Also unterschiedlichste Sachen.
Aber ist das nicht illegal?
Das so frage ich mich auch. Freundin von mir hat neulich mal in einem Laden, wo sie auch Bilder von ihm verkaufen, den Ladenbesitzer gefragt, wie ist das denn? Wer ist das eigentlich? Und dann hat der halt den alten Gag gemacht, das könnte ich dir sagen, man muss dich töten. Selten so gelacht. Also ich weiß auch nicht, wie das läuft. Wir müssten mal einen Brani ausquetschen, weil das ist ja schon so, dass er natürlich, man liest dauernd Interviews mit dem, der ist in jeder Frankfurter Stadtzeitung schon mal irgendwie interviewt worden. Natürlich siehst du nirgends ein Bild von ihm und kriegst nirgends einen Realnamen von ihm, aber die Stadt ist voll von seinen Kunstwerken. Insofern natürlich ist das illegal, was er da macht. Aber wie funktioniert das? Also gibt er die Einnahmen, wenn ich jetzt so ein Bild kaufe, bei der Steuer an? Oder wie läuft das? Ich habe keine Ahnung. Das ist, es ist ja jetzt auch nicht meine Aufgabe, das zu klären. Insofern nehme ich das jetzt einfach mal so zur Kenntnis. Aber wenn man in Frankfurt unterwegs ist, also Spot ist der Sprayer, der diese diese Geisterfiguren sprüht. Und wer in Frankfurt mal mit offenen Augen durch die Welt gelaufen ist und das ein oder andere Graffiti wahrgenommen hat, der kann eigentlich nicht daran vorbeigekommen sein, diese Geister gesehen zu haben. Die sind auf Mülleimern, auf Stromkästen, die sind auf Kanaldeckeln, die sind in der Frankfurter U-Bahn auf den Bahnsteigflächen irgendwie auf irgendwelchen Kacheln drauf. Und immer schaut dich dieser Geist an und guckt manchmal so ein bisschen fragend, manchmal belustigt, manchmal, keine Ahnung, grinst er oder sowas. Manchmal guckt er ein bisschen grimmig oder böse. Und er hat immer unterschiedliche Farben, manchmal hat er Zähne, manchmal hat er einen Hut, manchmal hat er keinen. Und also diese Geister sind, ich finde, die sind einfach schick. Das ist 100-mal besser als irgendwelche blöden Textschriftquatsch, irgendwas von irgendwelchen Sprayern, die da nur irgendwie sagen wollen, hier, I was here. Diese Geister sind irgendwie witzig. Jetzt kann man natürlich zu dem Ansprühen von fremden oder öffentlichem Eigentum stehen, wie man will. Das will ich jetzt hier auch gar nicht aufmachen, das Fass. Aber diese Geister sind zum Teil auch auf jeden Fall schön. Es gibt zum Beispiel an der unteren Bergerstraße ein Haus. Das steht leer und die Besitzer oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, hat das freigegeben, dass Spot das ansprühen durfte. Und da ist das ganze Haus mit einem riesigen, also sind bestimmt 20 oder 30 von diesen Geistern drauf.
Toll.
Da bleiben einfach dauernd Leute stehen und fotografieren dieses Haus. Und ich habe da auch schon ganz viele Bilder, die dann in meinen Instagram-Feed gewandert sind, gemacht. Und der hat jetzt halt eine Ausstellung in der Bristol Bar. Und da war ich gestern und ja, gekauft habe ich nichts, aber getrunken habe ich ein bisschen was.
Was? Du hast Getränke gekauft?
Ja, nein, ich meine Bilder. Ich hätte ja auch Bilder kaufen können.
Ja, aber was kostet da so ein Foto von irgendeinem Bild?
So kleine quadratische, so handtellergroße quadratische Mini-Bilder kosten glaube ich 25 und dann geht das rauf bis 200 oder so für die größeren.
Okay.
Also ist alles noch bezahlbar. Also selbst wenn du jetzt so ein großes haben willst, musst du jetzt nicht irgendwie ein Monatsgehalt ausgeben. Also kann man schon machen.
Aber wenn ich nur 200 Euro Monatsgehalt habe?
Dann solltest du dir einen anderen Job suchen.
Okay. Dann muss ich dafür aber immerhin keine Steuern bezahlen. Und dann zahle ich lieber Steuern. Du bist
die dann, dafür verwendet werden, die Bilder von der Wand abzumachen.
Ich zahle ja hier in Wiesbaden Steuern. Das ist ja was anderes. Die in Wiesbaden werden die, glaube ich, nur zur Parkpflege verwendet.
Genau.
Entschuldigung.
So, ich bin dran, hast du gesagt. Warum?
Weil wir Post bekommen haben.
Oh ja, richtig.
Post bekommen. Kommt immer bei dir an.
Das stimmt. Ich habe hier meine Packstationsadresse steht auf der Webseite. Und es gibt Hörer, die es gut mit uns meinen. Und da möchten wir uns natürlich bedanken. Wir haben Kekse geschickt gekriegt. Also Plätzchen. Die Weihnachtsbäckerei bei unserem Hörer C8 Abusus ist auf vollen Touren am Start gewesen. So stand es, glaube ich, in dem Text. Ich werde den, da war ein schöner Brief bei, da waren auch gemalte, warte mal, ich kann dir den zeigen. Also haben jetzt unsere Hörer nichts von, aber hier sind so, so Kekse abgebildet mit so Pfeilen dran, wo dann steht, was das ist und wieso und weshalb.
Ingwerkipfel.
Hm. Ja, genau. Also ich werde die jetzt dann irgendwie mal bei Gelegenheit auch hier weiterreichen. Die habe ich jetzt kürzlich aus der Packstation gefischt. Da ist auch noch hier die Frage PPS. Ich hoffe, die Kekse sind nicht zu sehr zerkrümelt. Nein, sind sie nicht. Sie sind sehr wohlbehalten angekommen. Es war auch fantastisch verpackt.
Kannst du ein Foto von machen auf die Webseite?
Kann ich machen.
Gut.
Und wir sagen danke für die Kekse.
Ja, vielen Dank.
Ja, da wir im Moment über Skype aufzeichnen, ist das jetzt schwierig. Normalerweise.
Sonst würden wir die jetzt sofort wegschnappen.
Zu Pickelbar-Zeiten hätten wir die jetzt einfach hingestellt und dann hätte sich der ganze Podcast fürchterlich angehört.
Genau, da können unsere Hörer eigentlich sehr froh sein, dass wir und die ganze Sendung verkauen. Wo ich das Wort Kekse, das ist hier etwas seltsam reingeschrieben.
Ich muss mir auch nochmal Danke an den Herrn Gnislev sagen. Der hat mir ein Geschenk zum Geburtstag übersendet. Und zwar ein Curling-Spiel, was man so auf dem Tisch spielen kann. Ein Tisch-Curling-Spiel. Sehr lustig.
Das heißt, du frisst die Arbeitsplatte, also das Spielfeld ein?
Genau, du nimmst dann so eine 200-Liter-Flasche flüssigen Stickstoff und frierst deine Tischplatte. Nein. schneiden.
Nein, aber man könnte das ja einfach so gerade in den Gefrierschrank stellen und oben ein bisschen Wasser drauf gießen, dann hätte man eine glatte Fläche.
Ja. Nee, es ist so eine glatte Folie, die man ausrollt. Da sind dann so Gewichte bei, dass die so glatt bleibt. An jedem Ende wird so ein Gewicht draufgelegt, dass die sich nicht wieder zusammenrollt. Und dann hat man so einen kleinen, so Steine. Also ist dann, auf der Folie ist dann so das Spielfeld aufgezeichnet. Das sieht auch sehr originalgetreu aus. Und dann hat man so kleine Curlingsteine und in diesem Curlingstein ist unten eine Metallkugel drin. Also die ist innen drin und unten guckt sie quasi raus. Kannst du den so schieben und der rollt dann auf dieser Metallkugel, sieht es so aus, als ob dieser Stein da lang gleitet, in Wirklichkeit rollt es halt. Was?
Da musst du auch nicht fegen.
Nee, du musst nicht fegen.
Wischen.
Fegen. Und was halt auch fehlt, ist, dass der Stein natürlich keine Kurve fährt. Das ist ja schon so ein entscheidender Punkt beim Curling. Aber das tut dem Spaß, so kein Abbruch erstmal.
Und dann, wie lustig.
Schiebt man die halt so und das Ding ist ziemlich lang. Also ich habe das nicht auf dem Tisch gemacht, sondern erstmal auf dem Küchenfußboden, weil mein Tisch wäre, glaube ich, gar nicht lang genug. Dann habe ich das auf dem Küchenfußboden ausgerollt, da funktioniert es dann auch hervorragend, weil ich habe so einen Steinboden in der Küche, ohne Fugen, also eine Fläche. Also es ist keine Kacheln oder sowas. Und dadurch, die sind super gerollt. Und dann habe ich das gegen meine Mutter gespielt und habe mit 1-0 gewonnen das erste End. Das ist großartig. Meine Mutter musste dann weg, wir werden das Spiel bei Gelegenheit fortsetzen.
Das bringst du demnächst mit in die Sneak, dann spielen wir das da kurz bevor wir ins Kino reingehen.
Ja, da müssen wir aber ein bisschen Platz machen im Foyer.
Das macht ja nichts. Die können ja alle klatschen, wenn wir einen guten Stoß gemacht haben.
Ja.
Nee, wie heißt das?
Einen guten Stein wenn gespielt. Den
Stein gespielt. Stoß gemacht. Ich rede heute so einen Quatsch.
Man merkt, dass
aber man kann keine den Ahnung Stein hast, nicht mehr steuern.
Nö. Das ist ein bisschen mehr wie Bowling jetzt dann. Aber auch für einen Tischbowling wäre es lustig.
Wir haben einfach so unglaublich nette Hörer.
Ja, das muss man mal so festhalten, das stimmt.
Ja. Was ich eigentlich zum Thema Kekse sagen wollte.
Kekse
mit Ä. Ich habe neulich mit jemandem zusammen überlegt, ob es im Deutschen Wörter gibt mit zwei Umlauten drin. Aber bis auf Gemüse sind wir auf nichts gekommen.
Und Ünfüg. Ja, das vermag ich jetzt nicht zu beantworten, aber wir geben das einfach mal so an die Hörer weiter, oder?
Ja.
Challenge?
Ja, ist mir nur gerade eingefallen, das ist total
unwichtig. Wörter mit zwei Umlauten. Und zwar zusammengesetzte Substantive zählen nicht.
Genau, das ist dann so, das ist leicht.
Ja.
Das ist dann immer mein Rekord für maximale Konsonanten hintereinander. Leistungsschwimmer, 7 Konsonanten.
Leistungsschwimmer?
NGSSCHW. Das ist halt, ja.
Ach so, okay.
Aber ist halt zusammengesetzt.
Ja, gut, verstehe. Also, liebe Hörer, ihr wisst, was zu tun ist.
Ja, du hast gespielt.
Ich habe gespielt, ja. Und zwar ein Spiel, was eigentlich schon, ich glaube, seit Mai oder so draußen ist. Also eigentlich jetzt auch schon wieder nicht mehr so der heiße Scheiß, aber es ist gerade ein Add-on dafür erschienen. Jetzt zu dieser Red-Aktion von Apple, also dieser Welt-AIDS-Tag-Promotion. Und zwar habe ich Monument Valley gespielt. Und mind blown, würde ich sagen. Das ist richtig, richtig toll. Kennst du das Spiel?
Ja, ich habe schon durchgespielt.
Warum hast du es dann nicht hier empfohlen? Also, oder fandst du es nicht toll?
Ich fand's fantastisch. Ich dachte auch, ich hätte es irgendwann mal empfohlen, aber habe ich dann wohl nicht.
Also ich kann mich zumindest nicht erinnern. Also was ist Monument Valley? Es ist ein Spiel, in der die kleine Prinzessin Ida im Monument Valley rumläuft und du musst eigentlich immer dafür sorgen, dass sie den Ausgang findet von den Leveln. Und dabei triffst du auf die Bothersome Crow People zum Beispiel, auf die Krähenmenschen. Und das Wichtigste, was man sozusagen sagen muss, die Idee des Künstlers, der das gezeichnet hat, war, dass jedes einzelne Bild in diesem Spiel so schön sein sollte, dass es in einer Galerie hängen könnte. Und ich würde sagen, das hat funktioniert, denn das ist wirklich wunderschön, dieses Spiel.
Das ist so toll.
Und er ist offensichtlich großer MC Escher-Fan, denn die ganzen Konstruktionen in dem Spiel, also es ist so, dass es so Geometrie-Puzzle sind. Manchmal muss man versuchen, dass sie einfach, man muss ihr immer sagen, wo sie hinlaufen sollen, indem man das antatscht. Also das Spiel gibt's für iOS und für Android. Man toucht immer, wo sie hinlaufen soll. Und wenn es einen Pfad gibt, den sie gehen kann, der dahin führt, dann geht sie dahin. Und wenn es keinen Pfad gibt, dann muss man irgendwie die Umgebung manipulieren. Da gibt es so Schiebedinger, wo man dran rumschieben kann. Es gibt so Drehdinger, an denen man drehen kann. Und es sind so unmögliche Gebäude, unmögliche geometrische Konstruktionen. Und
das ist so toll. Du drehst dieses Gebäude und einfach nur, weil du andersrum drauf guckst, kann sie plötzlich einen Weg gehen, weil das perspektivisch jetzt so passen könnte, dass sie darüber laufen kann. Das ist so, das macht einem so durcheinander im Kopf und das genau. Ist so schön.
Ich habe das heute meinem Bruder in die Hand gegeben und habe dem das erste Level gegeben und habe gesagt, so mach mal. Und das erste Level ist ja wirklich nur, du musst dieses eine Ding drehen. Und dann ist perspektivisch passiert was geometrisch, also was in der realen Welt nicht möglich ist. Und also Stichwort Möbius Loop, solche Geschichten. Also so unmögliche Geometrien wie MC Escher, die halt auch in seinen Werken hatte. Und in dem Augenblick, wo mein Bruder an diesem Ding gedreht hat und es hat sich verbunden, habe ich ihm ins Gesicht geguckt und er hat halt so, hä? Was? So, also es war wirklich so, in dem Moment so ein Ding in seinem Kopf aufgegangen, so, das geht nicht, das kann nicht, so, es ist geometrisch kaputt, aber es ist toll, dass es so kaputt ist. Und auf diese Art und Weise sind es halt Geometrierätsel. Und das Spiel ist sehr, sehr einfach. Und ich habe da mal ein bisschen nachgelesen und das heißt auch, dass sie vom Konzept her gesagt haben, es soll nicht für Hardcore-Gamer sein, wo die hinteren Level immer, immer schwerer werden. Die werden ein bisschen schwerer, die werden komplexer, vor allen Dingen länger. Aber die Idee war, es soll eigentlich eine vielleicht 90- oder 100-minütige Experience sein, dieses Spiel durchzuspielen. Und das ist es auch. Also ich habe das an einem Abend verschlungen, oder eigentlich wirklich in so 2-3 Stunden. Und das ist einfach toll. Also wer das noch nicht gespielt hat, kaufen, spielen, super. Auch die Musik und der Ton. Ich stelle sonst bei allen Spielen immer Musik und Ton, also Musik aus und lasse nur Soundeffekte an. Nicht bei diesem Spiel. Ist einfach so gut. Ganz, ganz, ganz toll. Und auch die Add-ons, die jetzt rausgekommen sind, direkt kaufen, durchspielen. Super.
Ja.
Und das letzte Level, Chapter 10, dieser Würfel am Schluss, da habe ich echt eine Weile gebraucht, bis ich das Ding raus hatte. Also ja.
Hast du die Add-ons auch schon gespielt?
Das Red Add-on habe ich durch, aber das andere noch nicht. Das habe ich mir jetzt extra aufgehoben. Das
ist ja nur ein Level, oder?
Ja, aber das Add-on habe ich mir so ein bisschen aufgespart. So, ich wollte jetzt nicht so am gleichen Abend das auch noch durchrocken, sondern ich dachte mir, da will ich noch einen zweiten Abend Spaß mit haben irgendwie. Und dazu bin ich jetzt noch nicht gekommen einfach.
Ja. Ja, sie haben sich auch wieder so ein, zwei neue Sachen einfallen lassen. Was ich auch schön fand, ist diese, ich nenne es immer Companion Cube, aber das ist aus dem anderen Spiel, aber dieser befreundete
der Totem.
Klotz.
Ja.
Totem, genau. Den man immer hin und her schiebt.
Where she gets to know the Totem. He's a friend. Ja, das ist wirklich, also ich musste auch sofort an den Companion Cube denken, weil der Totem guckt auch immer so freundlich.
Ja, der ist so nett.
Ja, denn irgendwann in dem späteren
Level, letzten Level, wo du ihn auseinanderbaust?
Weiß ich gar nicht mehr. Kann sein.
Irgendwann zerlegt man ihn nämlich auch nochmal in Einzelteile.
Ja, und in dem einen Level kommt er dann wieder so von unten irgendwo raus. Also man erwartet ihn eigentlich nicht und denkt sich so.
Genau, und dann taucht er auf und so, oh, da ist er wieder.
Genau, und dann denkt man sich, oh, ja, dich kann ich brauchen. Und schiebt ihn dann irgendwo rüber und steigt auf ihn drauf und so. Also das ist einfach so. Es ist also ein Ausflug für 2 Stunden in eine völlig andere Welt und man taucht da so ein und ich glaube, also ich war allein zu Hause, aber ich glaube, wenn irgendjemand gekommen wäre und hätte gesagt, hier, du musst jetzt mal das und das, dann hätte ich gesagt, nee, ich bin gerade woanders. Also man taucht wirklich so weg und das ist ganz, ganz toll. Das schaffen ganz wenige Spiele, einen so mitzunehmen. Ja. Thema Spiel, bleibe ich gerade mal dabei. Ich möchte einen Kickstarter empfehlen.
Oh Gott, ich habe Angst vor Kickstarter.
Warum? Weil sie dich immer Geld kosten?
Ja, immer.
Okay.
Ich kann ja gleich mal erzählen, was ich schon als wieder. Ja. Also
wie stehst du denn zu den alten Classic Point-and-Click-Adventuren, so Monkey Island, Lucas, die ganze LucasArts-Geschichte? Hast du sowas gespielt damals?
Ja, habe ich gespielt. habe ich wahrscheinlich wieder das gleiche Problem, wie ich mit allen nicht aktuellen Spielen habe. Das sind halt alte Spiele. Und dann irgendwie, ja, nee.
Naja, aber ich meine, also hast du einen Fleck in deinem Herzen für alte Point-and-Click-Adventures, oder?
Ja, immer. Da wird immer ein Platz da sein.
Genau, also die Erfinder dieses Genres, Ron Gilbert, also sozusagen der Kopf hinter Monkey Island und Monkey Island, Maniac Mansion vor allem. Und dann nach Maniac Mansion natürlich auch Day of the Tentacle, was ich ja fast noch mehr geliebt habe. Und Gary Winnick, die sind beide damals vor 25 Jahren sozusagen mit dafür verantwortlich gewesen, dieses Genre überhaupt zu erfinden und diese ersten großen Erfolge in diesem Genre zu machen, waren beide also bei LucasArts gewesen. Und die beiden haben sich zusammengetan und haben einen Kickstarter angefangen und wollen eine Crime-Story als schönes, altes, pixelig aussehendes Point-and-Click-Adventure machen. Zunächst für Mac, PC und Linux und wenn genug Geld zusammenkommt, auch für iOS. Und das geht jetzt noch 10 Tage, also wenn dieser Podcast jetzt hier rauskommt, dann sind es noch 8.
Also Mac ist sicher dabei oder nicht?
Mac ist sicher dabei, ja.
Oh, schön.
Und ihr könnt da noch Geld draufwerfen. Das Ziel ist allerdings schon erreicht. Also sie wollten $375.000 haben und sind jetzt aktuell Stand jetzt bei $479.000. Aber es gibt so ein paar Stretch-Goals und zum Beispiel iOS und Android kommt erst ab 525.000. Also das müssen wir bitte noch knacken, weil ich will das im Zug spielen können. Und ab 625.000 gibt es mit kompletter Sprachausgabe. Und also
Ich hab gesehen, für 425.000 und eins gab es Boris Schneider-Johne, der schon die deutschen Übersetzungen für Monkey Island gemacht hat.
Genau.
Der ja ein geschätzter Podcast-Kollege ist bei den, oh Gott, jetzt habe ich seinen Namen, Podcast vergessen. Die alten Schreiberlinge aus der Games, Spieleveteranen.
Okay, ich wollte gerade sagen, da bist du jetzt völlig auf dich allein gestellt, weil ich höre die nicht.
Nicht?
Nee, aber ich kann mich an die Übersetzung von Monkey Island erinnern und die war durchaus gut. Ja. Also Beleidigungsfechten, das muss man erstmal so übersetzen.
Das ist heute, ich kenne auch Leute, die kann ich so beleidigen, da kommt dann die richtige Antwort zurück.
Ja.
Das funktioniert heute noch.
Ja. Ja, you fight like a dairy farmer.
Was musste man da als Mindest, damit man $20
nur? Ja, $20, damit du das Spiel kriegst, genau. Und du kannst dann natürlich wie immer bei Kickstarter, kannst du dann ordentlich draufhauen, wenn du irgendwie gerne eine Pappschachtel mit einer Anleitung drin hättest. So richtig oldschool, wie man früher Computerspiele gekauft hat. Aber muss man natürlich
nicht. Boah, wie lustig. Für 25 gibt es die
Absolution, wolltest du sagen.
Absolution, genau. Die Absolution, dass man früher Maniac Mansion und Monkey Island geklaut hat.
Fühlst du dich schuldig? Ja, möchtest du uns was gestehen?
Nein. Maniac Mansion habe ich nicht gespielt und Monkey Island habe ich gekauft.
Sehr gut. Also. Ja. Point-and-Click-Adventures sollen nicht sterben. Ich habe schon gebackt, schon vor ein paar Tagen. Und das wird dann demnächst. Hoffentlich. Also
wird schon erledigt. Ich bin ja dabei, ist ja gut. Liebe Hörer, wenn jetzt gerade die Verbindung ein bisschen schlecht wird, dann liegt es daran, dass ich gerade mal im Internet rumsurfen muss und dieses Projekt backen muss. Verdammt.
Ja.
Siehst, ich sag's dir, Kickstarter, ich darf da nicht hingehen. Ich darf diese Seite nicht mehr besuchen.
Du musst dir so einen Blockfilter in deinen Router direkt reinmachen, dass dann immer so eine Fehlermeldung kommt. Irgendwie, Seite ist nicht erreicht.
Dann mach ich's auf der Arbeit.
Temporary failed, so.
Dann mach ich's auf der Arbeit.
Ich blöd, stimmt. Ja. Naja, also die Hoffnung steht, dass die natürlich entsprechend absurde Geschichten machen werden, dass die Rätsel vollkommen bekloppt sein werden, so wie das bei Maniac Mansion schon immer gewesen ist. Und ja, ich will das spielen.
Okay, ich hab's gebackt.
Sehr gut. Ja, ist hier auch gerade $20 hochgegangen.
Das war ich. Ja. Hast du viele Sachen, die du da gebackt hast bei?
Nicht wirklich. Ich bin eigentlich eher sparsam, was Kickstarter angeht. Vor allen Dingen bin ich immer so, ja, ich bin zwar noch nie wirklich auf die Schnauze gefallen, aber nee. Also zum Beispiel habe ich Larry damals gebackt und habe es immer noch nicht besonders weit gespielt. Das müsste ich echt mal machen. Das liegt hier noch so rum. Und du? Du hast ganz viele so Geräte auch, ne?
Ja, so ein paar Sachen habe ich schon gemacht. Ich habe das Porthole, erinnerst du dich daran?
Erinnere mich an das Neat Ice Kit, aber was für ein Tool?
Neat Ice Kit habe ich auch, genau. Die haben hinterhergeschoben noch so ein Simple Syrup Maker Kit. Also nicht, dass ich das bräuchte, aber ich fand das einfach so gut. Ich fand es auch so toll, wie die ihr Projekt begleitet haben. Also die haben dann immer geschrieben so, ja, jetzt haben wir wieder das und das und da haben wir das und so. Weil ich das so unterhaltsam fand, muss ich das leider auch das Simple Syrup selber mach Kit bestellen, wo einfach eine Glasflasche kommt mit einem ziemlich coolen Verschluss und außen Linien, dass du sagst, okay, bis hierhin den Zucker, bis hierhin jetzt Wasser.
Ja, das habe ich mir angeguckt und habe gedacht, was für eine gequirlte Scheiße, das brauche ich nicht.
Genau, aber das sind die Leute, die den Glyph gemacht haben.
Ja.
Das ist einfach cool.
Ja, Glyph habe ich schon mehrere gekauft.
Ja, siehst du. Ja, Veronica Mars habe ich natürlich gebackt.
Ja, aber hast du auch mal so ein komisches Olivenöl-Infusionsgerät oder sowas auch gekauft?
Ja, genau, das Porthole, das war auch ziemlich, das ist echt gut, das muss ich nochmal intensivieren. Da kannst du Olivenöle, aber auch Spirituosen drin infusionieren und da das quasi, wie beschreibt man das jetzt am besten?
Ja, es ist ja Flasch.
Es ist eine Flasche, aber es ist eine ganz flache Flasche. Also und die.
Was macht das anders, wenn es eine flache Flasche ist? Also du merkst, ich bin nicht so wirklich überzeugt.
Du hast unten eine Glasplatte, dann hast du quasi so einen Ring, der irgendwie so 2 Zentimeter hoch ist und dann hast du oben nochmal eine Glasplatte.
Ja, aber es ist im Endeffekt eine Flasche. Also was ist ja anders, wenn ich das jetzt in eine Flasche stopfe?
Gar nichts. Du bekommst die Sachen wieder raus.
Ja, okay, das ist immerhin ein Argument. Flasche
bekommst du das nicht raus und du kannst es sehr schön anordnen, dass es sehr hübsch aussieht.
Was ja jetzt bei einer Infusion nicht so wirklich das Wichtigste ist.
Aber wenn die Infusion bei dir auf der Bar steht, ist es wichtig.
Ah, okay. Soll auch gut sein. Gut. Das,
also ihr seht schon, Kickstarter ist sowieso, ist mein Tod.
Hast du schon mal irgendwas gefundet, wo dann am Ende nichts kam? Oder wo das Produkt mega enttäuschend war oder so?
Also Goddess, finde ich so, geht so. Das habe ich gefundet.
Es war ein Spiel, oder was?
Ja, genau, von dem Peter Molyneux.
Ah ja, richtig. Ja, ich erinnere mich, die Fanboys haben da 23 und 4 Tage drüber geredet.
Ja, aber das fand ich so, es ist auch immer noch nicht fertig und es dauert noch wahrscheinlich ewig. Und das ist nicht so doll. Dann habe ich diesen Mason Jar Cocktail Shaker. Da hat jemand so ein Einmachglas, so diese amerikanischen Einmachgläser mit den Schraubverschlüssen genommen und hat dann Cocktail Shaker drauf gebaut. Das Ding ist nicht sehr dicht, aber es macht einen cooles Ding in der Bar und du kannst auch mal 1 oder 2 Drinks damit shaken. Das ist halt ein Strainer eingebaut. Und
danach musst du die Bar putzen, weil es
es sifft ein bisschen, weil es nicht ganz sauber gearbeitet ist, aber ja, wenn jemand eben sagt so, ich brauche aber einen großen Drink, dann nimmst du den einfach, schraubst dann ab, steckst Ström rein, gibst raus, fertig. Das ist ganz cool.
Okay.
Ja.
Ja, nee, ich hatte, wie gesagt, bisher noch nicht so wahnsinnig viel auf Kickstarter. Ich klicke zwar immer mal wieder rum und denke mir, ja, was gibt's denn hier Cooles? Und dann entdecke ich immer so Sachen, wo ich mindestens irgendwie $600 abgeben müsste, damit ich irgendwie das coole Ding kriege, was ich haben will. Und dann habe ich mich so ein komisches E-Fahrrad angeguckt und so. Das sind ja so Sachen, wo du denkst, ja, aber nee, so viel Geld werfe ich jetzt nicht in so einen Topf von Ungewissheit.
Ja, das
ich bin dann immer eher bei sowas wie hier Larry oder jetzt Thimbleweed Park. Wo ich irgendwie so $25-30 irgendwie sowas in dem Bereich, da bin ich gerne dabei, aber da finde ich nicht so oft Sachen, die mich interessieren.
Okay, ja. Ja, ich habe jetzt noch eine Tasche, Bartender-Tasche gebackt.
Was muss man da auf den Tisch legen, damit man da dabei sein darf?
Das möchtest du nicht wissen.
Das dachte ich mir.
Und sie ist nicht so teuer wie die von Jimmy Han, immerhin. Ja, so. Kickstarter ist mein Tod. Wenn ihr irgendwas habt, was man Kickstarter muss, sagt mir bitte nicht Bescheid.
Stefan@sneakpot.de, da dürft ihr keine Mails hinschicken. Das ist wichtig, dass ihr da nicht irgendwie Informationen fallen lasst. Kommen wir zu den Hörerfragen. Oder?
Ja. Wir sind schon bei einer Stunde Sendung. Das ist gut. Ja. Dann lies mal bitte vor.
Ah, ich wieder, ja. Okay, die Frage ist von Matt. Und geht um das Thema Schauspielkunst. Jeder Schauspieler hat eine eigene Real-Life-Persönlichkeit, einen Charakter und auch Lebensumstände, unter denen er aufgewachsen ist, die ihn abseits seiner Rollen als Mensch definieren, der er nun mal tatsächlich ist. Sollte er nun zufällig oder ganz gezielt eine Rolle bekommen, die seinem wahren Charakter und Naturell sehr stark entspricht, kann man wohl davon ausgehen, dass er eine ziemlich überzeugende Darbietung abliefert. Ist es für euch relevant, dass ein Schauspieler auch wirklich schauspielern muss, um einer Rolle gerecht werden zu können? Sollte man das Ergebnis einer Performance völlig losgelöst von den Umständen ihrer Entstehung betrachten? Oft geht das ja auch gar nicht anders. Zählt also nur das Ergebnis? Oder ist es in gewisser Weise eine Art Betrug am Schauspielbegriff? Wenn ein Darsteller für eine Rolle vielleicht gar nicht zu Schauspielern braucht, darf eine Performance nur dann Oscar-würdig prämierenswert sein, wenn man dafür weit von seinem eigenen Naturell wegschauspielern muss, sich verwandeln in eine völlig andere Lebenssituation oder Charakterzüge hineindenken und hineinfühlen muss. Auf den Punkt gebracht, ist einfach man selbst zu sein für euch eine akzeptable Form von Schauspielerei? Ist es überhaupt eine Form von Schauspielerei und was denken wir darüber? Stefan, guck nicht so ermüdet. Eine lange Frage, aber ja, nicht gleich einschlafen.
Nein, überhaupt nicht ermüdet. Es ist, ich warte jetzt eigentlich darauf, dass das nochmal so zusammengefasst wird, wie die Claudia das sonst immer macht. Die verwöhnt uns schon ein bisschen.
Also wenn ich dich jetzt, sagen wir mal, als IT-Mensch, der ein Cocktail-Hobby hat und podcastet, in einem Film besetze, ja, und Tänzer ist,
ja,
und dann sage ich, du sei mal hier Cocktail-Podcastender Tänzer, ist das dann Schauspielerei oder nicht?
Das ist sicher Schauspielerei, weil ich nämlich vor der Kamera aussehen würde wie der letzte Affe, weil ich natürlich weiß, dass die Kamera an ist und dann bin ich schon jemand ganz anders. Von daher, es überhaupt zu schaffen, vor der Kamera natürlich zu agieren, ist für mich schon einfach die große Schauspielkunst.
Ja, das sehe ich ähnlich. Also,
ich merke das immer, ich mache bei uns manchmal in der Formation so Videodokumentationen, sodass man einfach die Kamera mitnimmt. Und gerade wenn man den Leuten sagt, so jetzt bitte macht nochmal, also dass man das bestimmte Situationen im Training, dass man die als Erinnerung oder als sonst irgendwie, um das jemandem zu zeigen, nochmal darstellt und die Leute das dann machen sollen, das fällt denen unglaublich schwer. Und obwohl die halt wirklich nur, ja, geh nochmal bitte die Schritte, so wie du gerade eben gegangen bist oder mach das nochmal so, wie du es genau eben gemacht hast. Und trotzdem ist es so schwer, also von daher, ich finde es schon toll, wenn das jemand kann.
Ja, also ich denke auch, dass es natürlich was anderes ist, wenn ich jetzt irgendwie einen Krebskranken spielen muss, der sein Kind verliert, dann muss ich mich möglicherweise mehr anstrengen, das glaubwürdig und alles hinzukriegen. Aber auf der anderen Seite, das, was ich selbst bin, so beiläufig und natürlich aussehen zu lassen, auf Kommando. Es ist ja auch nicht so, dass man irgendwie einfach sozusagen man selbst ist sein Leben lebt und das ist dann der Film, sondern du bist da an einem Set und irgendjemand sagt so und jetzt bitte das und das, Action. Und die Situation ist ja nicht echt. Also du versuchst ja trotzdem,
genau.
Also du musst es ja trotzdem spielen in dem Sinne, auch wenn es jetzt vielleicht nicht weit von dir weg ist, aber ich kann es schwer beurteilen, aber ich denke schon, dass das beides Schauspielen ist auf jeden Fall. Ob ich das eine jetzt, sagen wir mal, prämierenswürdiger finde als das andere, das mag vielleicht noch sein, aber
du musst ja im Endeffekt nur von rechts durch links, nach links durchs Bild laufen und dann musst du mit jemandem reden und dann redest du eben nicht den ganzen Dialog, sondern du redest einen Satz und dann redest du nochmal einen Satz. Und
dann muss ich eine Augenbraue hochziehen.
Genau. Und dann im Schnitt wird dann daraus ein Film. Haben wir nicht mal so ein Buch gelesen zum Thema Schauspielführung, wo das auch Thema war? So, der soll nicht spielen, von rechts nach links durchs Bild zu laufen, sondern er soll von rechts nach links durchs Bild laufen. Und eben nur, wenn du eben in der Lage bist, das so aussehen zu lassen, als ob du nur von rechts nach links durchs Bild läufst und nicht, als ob du spielst, dass du von rechts nach links durchs Bild läufst, dann ist es eben gute Schauspielkunst.
Ja, das ist
War das nicht Mammet, oder?
Das kann, ja, das könnte Mammet gewesen sein.
Wenn ihr, liebe Hörer, wenn euch Filmmachbücher interessieren, dann schaut mal nach Büchern von David Mammet, die sind wirklich toll.
Ja. Die Frage ist immer, ob das schlussendlich also ich finde immer zum Beispiel in Dialogen finde ich das ganz schlimm, wenn Leute wenn man den Dialogen anmerkt, dass sie eben geschrieben sind. Aber das ist dann entweder die Schuld des Dialogautors oder die Schuld des Schauspielers, der das so vorträgt, als ob es abgelesen ist. Das weiß man dann im Zweifel nicht so genau. Stand das da schon so geschrieben oder hat er da noch dran rumimprovisiert und ist trotzdem scheiße gewesen? Das kann man im Hinterher unter Umständen nicht mehr so beurteilen. Aber so eine, wenn das so in so eine Theaterrichtung geht, dass die Leute das so überbetonen, dann möchte ich immer schreiend davonlaufen. Dann schaudert es mich immer. Und es gibt so ein paar Schauspieler, die es so wirklich, da ist es so reallebenmäßig. Also die sind halt einfach die Person. Ich habe neulich in einem Podcast, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, vielleicht hat das auch jemand gehört und kann mir sagen, wo ich das gehört habe. Da wurde diskutiert, der Unterschied zwischen einem Schauspieler und einem Darsteller. Ich fand das ein bisschen weit hergeholt, aber zumindest mal einen interessanten Denkanstoß. Da meinte jemand irgendwie, dass da war keine Wertung drin. Es war jetzt nicht, dass das eine besser sein sollte als das andere. Das war nur so die Sache. Es gibt so Leute, die spielen immer sich selbst. Also das Beispiel war, glaube ich, Johnny Depp, wo sozusagen gesagt ist, wenn du Johnny Depp siehst, dann kannst du dich nie davon lösen, dass du Johnny Depp siehst. Also du siehst dann, es ist Johnny Depp, der uns einen Piraten spielt. Und es ist Johnny Depp, der uns einen drogensüchtigen Reporter spielt. Und es gibt so Leute, da verschwindet der Schauspieler hinter der Figur. Also da weißt du nach 2 Minuten nicht mehr, dass du Sean Penn siehst, weil du vergisst es einfach. Du siehst halt irgendwie diesen Typen, den er da gibt. Und erst am Ende des Films wird dir dann irgendwann wieder klar, ja, das war ja Sean Penn. Das hast du am Anfang gewusst, ja, aber am Ende weißt du, also zwischendrin ist es einfach die Figur und du siehst nicht mehr, dass es Sean Penn ist.
Und, genau, und das ist keiner der vorherigen Charaktere, in denen man ihn sich gesehen hat. Und bei Johnny Depp ist es eben irgendwie immer ein bisschen der Pirat.
Genau, wir haben doch jetzt gerade wieder einen Johnny Depp-Trailer gesehen, wo er so einen englischen Lord spielt, der irgendwie für den Geheimdienst irgendwas macht und dann.
Genau.
Das sah wieder so aus wie, ja, Johnny Depp gibt eine Johnny Depp-Figur.
Genau.
Und ja.
Der Pirat auf Koks.
Ja, in dem Fall war es halt der Lord Earl of Piraten, Johnny Depp-Figur.
Ja, aber es ist. Ja. Aber ist ja nicht schlecht. Also, wahrscheinlich ist, wenn man ihn in einem Interview sieht oder beim Einkaufen, vielleicht ist er ja auch dann so.
Ich habe ihn noch nie beim Einkaufen gesehen, aber in Interviews ist er durchaus ein lustiges Kerlchen, aber er ist nicht so extrem überdreht wie jetzt.
Stell dir mal vor, das ist dein Vater und der sitzt so am Frühstückstisch und macht hier den Piraten. Gib mir das Brötchen, du Schurke!
Ja.
Ah ja. Hast du getrunken? Das war
ein bisschen sehr tuntig, Herr Giesmann.
Hast du mal Fluch der Karibik geguckt?
Ja, aber es war nicht so.
Das war überhaupt nicht tuntig, was ich gemacht habe.
Es war falsch tuntig. Es war nicht richtig, was du da gemacht hast. Tut mir leid.
Ach so. Siehst du, ich habe versucht zu schauspielern. Es geht nicht.
Ja, stell dir vor, wir müssten hier schauspielern. Wenn zum Beispiel Gags geskriptet werden oder so. Oder irgendwie. Wenn vorher schon klar wäre, dass du an der und der Stelle das und das sagst und ich dann lachen muss oder so. Das würde sich nicht gut anhören, weil wer weiß, ob ich auf Kommando echt lachen könnte. Das kann keiner sagen. Ja, also ich glaube, wir können dieser Frage nicht so richtig gerecht werden, aber ich habe meine Gedanken dazu jetzt mal so geäußert. Ich weiß nicht, möchtest du da noch was zu beitragen?
Also ich glaube halt eben, dass es nicht geht, dass man also einfach man selbst sein vor der Kamera schafft, ohne das gelernt zu haben und damit auch schauspielern zu können. Also das finde ich so das entscheidende, also den entscheidenden Punkt.
Und zu der Frage, ja, aber die Frage, wenn ich jetzt jemanden sozusagen, also wir würden sagen, nur das Ergebnis zählt. Und es ist egal, ob der Schauspieler jetzt, der da gerade einen Drogenabhängigen irgendwas spielt, ob der selber mal drogenabhängig war. Und für die Bewertung dessen, wenn ich jetzt, also ich bin ja nun nicht die Oscar-Jury, aber wenn ich jetzt irgendwie sage, fand ich das gut und fand ich diese Rolle gut gespielt, dann möchte ich bitte sowieso das unabhängig von dem Schauspieler und seinen Lebensumständen bewerten, weil Kann ich ja gar nicht. Also ich kenne den Typen nicht und ich bin auch jetzt nicht irgendwie hier der heiße bunte Gala und TMZ-Laser, der irgendwie weiß, wer was, wo, wann, wie dessen Lebensumstände sind. Also das weiß ich vielleicht so von 3, 4 Schauspielern, deren Klatschgeschichten ich gar nicht entgehen kann, aber ganz sicher nicht von den allermeisten. Und das will ich auch
gar
nicht.
Wenn die Rolle, die er spielt, überzeugend ist, dann oder die Gesamtperformance, was er da alles macht, wenn mich das überzeugt, wenn mich das darin unterstützt, diesem Film zu glauben, in diesem Film einzutauchen, mein Filmerlebnis zu steigern, dann bitte gerne. Preis.
Ja, und vor allen Dingen dann an der Stelle zu sagen, naja, gut, das war ja einfach. Also der Typ, der musste ja gar nicht viel machen. Da geben wir den Oscar jetzt mal lieber der Castingfrau, weil die hat ja den gut ausgesucht. Und eigentlich gebührt ihr die ganze Leistung. Ja, der gebührt dann sicherlich auch ein Teil des ganzen Konzeptes, weil sie natürlich auch an der Stelle eine gute Wahl getroffen hat. Aber nicht, weil sie jemanden gefunden hat, der nicht viel machen musste. Sondern weil sie jemanden gefunden hat, der da offensichtlich hervorragend reinpasst und diese Rolle gut ausfüllt. Und ob das jetzt daran liegt, dass der irgendwie das selber schon mal erlebt hat oder in ähnlichen Lebensumständen ist oder so, das wage ich arg zu bezweifeln, sondern im Zweifel ist er wirklich dann eben der richtige Schauspieler für diese Rolle und der es gut verkörpern kann. Vielleicht auch, weil er vielleicht so aussieht, irgendwie wie ein Drogensüchtiger, der mal zu viel von dem Zeug genommen hat, weil er vielleicht von der Figur her und von den genarbten Gesichtszügen irgendwie der Typ ist, dem er das abkauft, ja. Und ich da nicht irgendeinen glänzenden Sunnyboy nehmen kann, der irgendwie den Fitnessstudio-Body hat. Aber, ja.
Was für einen Film müsste Johnny Depp dann spielen, damit du ihm wieder einen Oscar geben kannst? Weil wenn er wieder nur quasi in Anführungsstrichen Johnny Depp spielt?
Nee,
In unserer Überzeugung müsste es ja dann schon so sein, dass er quasi uns einfach nur überzeugt und mitnimmt in dem Film und dann. Er muss nichts anderes spielen.
Nee, muss er nicht. Es müsste halt mal wieder richtig originell lustig sein. Und das kann ich jetzt über den anderen Film dann natürlich noch nicht sagen. Ich meine, der Trailer sah jetzt nicht so aus, als ob ich das jetzt erwarte, dass das der nächste absolute Knaller wird. Aber ja, oder er müsste halt mal wieder was anderes machen. Keine Ahnung.
Ja, ganz anderen Charakter. Muss ja nicht immer lustig sein. Kann ja auch was Ernstes sein.
Ja, aber in letzter Zeit ist es halt immer so. Oder zum Beispiel Jim Carrey. Jim Carrey spielt immer dieselben Rollen und auch wenn du ihn irgendwo in einem Interview siehst, ist er immer diese Rolle. Und an der hat man sich halt übergesehen, also ich habe mich an der übergesehen. Es ist halt immer Grimassen, ja, Jim Carrey ist immer Grimassen. Und man findet dann mal eine Rolle, wo das passt und wenn er dann mal was anderes spielt, wo er keine Grimassen macht, dann wird er plötzlich mit Preisen überhäuft. Also ich weiß nicht, jetzt Truman Show, Bruce Allmächtig oder sowas. War das jetzt Jim Carrey oder habe ich mich jetzt voll in die Nesseln gesetzt? War schon, oder?
Ich glaube, es war beides. Ja.
Ja. Gut, also, Matt, danke für diese Frage und ich hoffe, du kannst mit unserer Antwort leben. Hier steht noch eine Frage.
Was ist denn für dich? Matt oder andere Hörer, was macht für euch Schauspielkunst aus? Ist es wirklich nur gut agieren oder ist es mehr? Oder sagt ihr, ja, also von rechts nach links durchs Bild laufen, wenn der Regisseur das richtig gut verkaufen kann, dann kann das irgendwie jeder hast, dann kann das auch meine Oma, aber.
Also durchs Bild laufen können sogar wir beide, das weiß ich.
Ja, aber es ist trotzdem verkrampft gewesen.
Ja, stimmt. Aber wir sind durchs Bild gelaufen.
Ja, aber es war verkrampft.
Ja, wir hatten noch nur einen Take Zeit. Hier steht noch eine Frage. Lies die mal vor.
Die ist schwer. Die Frage ist von Norman. Was ist für euch persönlich der Sinn eurer Existenz? Oder auch was in eurem Leben ist sinngebend?
Ach, du grüne Neune.
Das ist ganz schön schwer. Ich glaube, das ist so eine Frage, die kann man eigentlich fast nur rückblickend beantworten.
Ich möchte Koks und Nutten sagen, einfach um billig aus der Nummer rauszukommen, aber das stimmt ja nur auch wieder nicht.
Ja, ich finde das echt schwere Frage.
Also bitte die Frage nach dem Sinn des Lebens oder unserer Existenz, gut, das ist jetzt nicht exakt deckungsgleich, aber Also, das ist ein bisschen hochgegriffen. Wenn ich jetzt weiter bei dem anderen Podcast, der sich von den Hörern Fragen stellen lässt, klauen würde, würde ich sagen, das kann der Sneakpot nicht leisten. Aber ich glaube, die Frage müssen wir noch ein bisschen ruhen lassen. Die muss noch ein bisschen reifen. Und dann kommen wir quasi auch dahin, dass du sie rückblickend beantworten kannst.
Folge 3000.
Folge 3000. Stefan Giesbert ist 78 Jahre alt, sitzt mit einem Park XO Cognac Jahrgang 2012. Die Flasche kostet dann zu dem Zeitpunkt 18.000 Euro.
Ich habe es halt aus dem Keller geholt.
Gerade aus dem Keller geholt. Sitze auf der Veranda in Nebraska und
also damals hat uns mal einer eine Frage geschickt. Wir wissen nicht, ob der noch lebt, aber wir beantworten die jetzt mal.
So ungefähr wird es dann kommen.
Ich fände schon cool, wenn wir mit 78 immer noch Sneakpot machen würden, jede Woche.
Das würde bedeuten, dass wir zu dem Zeitpunkt dann echt schon eine Menge Filme gesehen haben.
Ja. Und Stunden über Stunden in dieses Internet reingehört. Dann ist vielleicht der Sneakpot der Sinn unserer Existenz.
Ja. Also, ja, das ist echt ein bisschen weit gegriffen jetzt die Frage. Müsste man sehr, sehr...
Vielleicht, ja, also persönlich, also was ist ein guter Mensch zu sein oder so? Ist das Sinn?
Ja, ich sag mal, klar zu kommen und dabei nicht zu vielen Leuten Unrecht zu tun. Hier und da passiert das sicherlich mal versehentlich oder man kann es nicht verhindern, aber im Großen und Ganzen versucht man so, ja, seinen Weg zu gehen und möglichst Spaß dabei zu haben. Und dabei nicht ungerecht zu werden den anderen gegenüber. Aber das sind jetzt auch so Allgemeinplätze, da kann ich noch 10 Stück von raushauen, da macht die Antwort nicht besser.
Ja, wir sind der Norman weiß das ja schon, die anderen Hörer nicht. Die Frage liegt schon etwas. Sie reift auch gut, aber
da lassen wir sie jetzt weiter reifen.
Wir drücken uns so ein bisschen davon. Wir haben noch so ein paar Fragen, die so ganz schön schwer sind. Wir haben jetzt gedacht, wir nehmen sie heute mal mit drauf. Vielleicht hat ja einer unserer Hörer oder vielleicht auch der Norm da Denkanstöße oder Ideen oder Richtungen, die man mal denken könnte, um diese Frage eventuell zu beantworten.
Genau, also der Sinn des Lebens, ihr jetzt in den Kommentaren, auf geht's, Leute. Nichts einfacher als das, oder?
Ja, was ist in eurem Leben sinngebend, kann ich mir gut vorstellen, für Leute, die zum Beispiel die Kinder haben. Die erzählen sowas immer wieder.
Das einfach ja, das Kinder, ist das so eine gern genommene Standardantwort, mit der man quasi auch ein bisschen der Frage vom Haken springt.
Ja, aber das ist, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das für viele Leute, die Kinder haben, dann so ist. Also so habe ich es auch erlebt, jetzt bei mir im Familienkreis.
Ja, dass es sich so anfühlt, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich, ich denke da immer so naturwissenschaftlich und denke mir, naja, das ist halt so ein, Reproduktion ist halt so ein sehr, sehr tief in uns reinprogrammierter Urinstinkt und dass die Natur das so einrichtet, dass wir das gut und richtig finden. Nicht nur den Vorgang, wie man da hinkommt, sondern hinterher auch den die Aufzucht sozusagen.
Er hat Ficken gesagt.
Ja, ich habe Koks und Nutten gesagt. Ach so. Dass sich das so sinngebend und gut und richtig anfühlt, ist halt sehr tief in uns reingeschraubt, sozusagen vom genetischen Code her. Sonst wären wir niemals bis hierher gekommen. Das ist so vielleicht meine etwas wissenschaftlich-theoretische Ansicht dieser Sache, dass ich mir immer denke, ja, das ist halt so. Aber ist jetzt auch nicht besonders deep. Das ist halt, so sind wir halt programmiert.
Ja, aber vielleicht ist, wenn man es wirklich
selbst erlebt, dass man das zweifelsohne so empfindet, finde ich vollkommen nachvollziehbar. Weil wir halt so gebaut sind, dass wir das so empfinden müssen, sollen.
Ja. Mit diesen schweren Themen entlassen wir euch in die Nacht. Also uns in die Nacht und euch in den Tag, oder?
Ich war schon vor dieser Sendung auf dem Sofa eingepennt. Bin dann von einem
Telefon. Dafür warst du aber ganz schön hell.
Ja, du hast, also die Hörer und du hatten jetzt das Glück, dass ich kurz vorher schon, so 10 Minuten, 15 Minuten, bevor es hier losging, von einem Telefonanruf aufgeweckt wurde und dann so Zeit hatte, wieder wach zu werden. Hat er mir einen Wecker gestellt, dass ich nicht verpenne. Aber der hat dann geklingelt, während ich am Telefonieren war. Insofern das, ja.
Ja, das ist auch ganz schön.
Ja, aber ich werde jetzt wieder zurückkippen in mein, ich bin ziemlich erschlagen. Das war ein längeres Wochenende mit dem Konzert. Da war ich irgendwie um sechs im Bett oder so. Oder?
Eieieiei. Ja, aber dafür haben wir eine Stunde 20 Sendung abgeliefert. Unsere Hörer werden sich freuen.
Ja, Länge ist ja jetzt nicht so das Qualitätskriterium. Die Hörer werden dann schon noch den Inhalt beurteilen, ob sie sich freuen oder nicht. Außer es gibt so ein paar Leute, die sagen, ich muss nur x Minuten vollgelabert werden, ist mir egal, was die da reden. Das kann ja natürlich auch sein, das weiß ich nicht. Aber ja. Das lassen wir den Hörern zur Beurteilung und die schreiben wir dann sowieso in die Kommentare, was wir alles falsch gemacht haben und was nicht.
Ja.
Dann, entlassen wir euch in die Nacht oder in den Tag oder wann auch immer ihr das hört. Schreibt die Kommentare gerne auf sneakpod.de. Drückt da alle möglichen Like- und Flatter-Buttons, die ihr finden könnt. Und nächste Woche geht's weiter, dann wahrscheinlich wieder mit Claudia, wo sie den Film aus dem Genre Drama mit zwielichtigen Gestalten und dreckigem Geld besprechen wird, was auch immer das ist.
Genau.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss.